ARD Sounds.
Das Wissen.
Feuerwehr, Bachmann.
Petra Berg, hier im Wald brennt es. Wir sind auf der Von der Heidt am Rettungspunkt 67072 und bräuchten dringend Unterstützung.
Saarlands Umweltministerin Petra Berg setzt per Telefon einen Notruf ab. Sie steht mitten im Wald, nördlich von Saarbrücken. Aber es brennt nicht wirklich. Heute ist es eine Übung.
Es sind aktuell Personen verletzt oder in Gefahr?
Nein, keine Personen verletzt, aber in der Umgebung befinden sich Personen.
Mit der zunehmenden Trockenheit in den letzten Jahren, oft schon im Frühjahr, steigt die Gefahr von Waldbränden. Erst wenige Tage zuvor hatte es im Saarland den ersten richtigen Waldbrand gegeben. Jetzt hat die Ministerin diese Großübung angesetzt, um ihre Mitarbeiter im Forst und die Einsatzkräfte aus zahlreichen Feuerwachen der Umgebung für die geänderten Bedingungen zu schulen.
Waldbrände verhindern. Feuerresistente Baumarten und neue Technik. Von Kai Rüßberg.
Waldbrände nehmen weltweit zu. Europa hat 2025 so viele und ausgedehnte Feuer erlebt wie noch nie. Auch in Deutschland hat die Zahl Rekordwerte erreicht. Kurzfristig sind gut trainierte Feuerwehren gefragt. Und langfristig müssen die Wälder so umgebaut werden, dass sie besser gegen die Brandgefahr gewappnet sind. Wer den südlichen Hang im Stadtwald von Gevelsberg am Südrand des Ruhrgebiets hochsteigt, merkt schnell, je höher man kommt, desto trockener und lichter wird der Wald. Es ist ein relativ großes, zusammenhängendes Waldgebiet, mehr als 500 Hektar, überwiegend im Eigentum der Stadt. Bis 2018 standen hier dichte Fichtenwälder. 2 Jahre Dürre und anschließend der Befall mit Borkenkäfern haben praktisch die gesamten Bestände vernichtet. Jetzt aber sprießen neue Stecklinge aus dem Boden. Die Fichte wird nicht mehr gepflanzt, sondern eine klimaresistente Mischung, erklärt Franz von Elsbergen, der Leiter des Regionalforstamts.
Wir wollen auf dieser Fläche nicht eine Baumart haben, sondern mindestens 4 verschiedene Baumarten auf der gleichen Fläche vor dem Hintergrund der Risikodiversifizierung. Also analog ein Aktiendepot ist es nicht gut, alles auf eine Aktie oder auf eine Baumart zu setzen, sondern wir müssen die Sachen streuen. Wir wissen nämlich nicht, was in der Zukunft kommt. Und das Ziel muss es sein, dass wir auf jeden Fall hinsichtlich des Standortes verschiedene Baumarten identifizieren, die miteinander gut auf diese Fläche passen.
Welche das sind, ist auch für Waldexperten schwer zu sagen. Denn Bäume werden 150 bis 300 Jahre alt, manche noch älter. Und niemand weiß, wie sich Umwelt und Natur über einen so langen Zeitraum verändern werden. Zudem müssen die Baumarten auch miteinander harmonieren. Daher werden sie in einem Schachbrettmuster angepflanzt.
Dass wir sozusagen einen Block haben mit der Eiche, einen Block haben mit der Buche und vielleicht auch einen Block haben mit der heimischen Kiefer. Und das Ziel muss es sein, diese Blöcke, wenn man sich so einen Hang mal vorstellt, so zu platzieren, dass es Sinn macht. Also wir würden auf dem Plateau Kiefer pflanzen, dann weiter runter, wo es immer noch sehr trocken ist, zum Beispiel die Traumeiche. Und unten am Hang, wo sich das meiste Wasser sammelt, die Buche. Weil die Buche einfach mehr Wasser braucht als zum Beispiel die Kiefer oder auch die Traumeiche.
Läuft es wie geplant, wird es im Gevelsberger Wald seltener zu einem Feuer kommen. Und falls eines ausbricht, wird es sich nicht so schnell ausbreiten. Ein flächendeckender Umbau deutscher Wälder nach diesem Muster würde allerdings viele Jahrzehnte dauern. Doch der Klimawandel bringt schon heute häufigere Dürren und höhere Temperaturen. Wie es aussieht, wenn Waldbrände dann außer Kontrolle geraten, hat der Osten Deutschlands Anfang Juli 2025 erlebt. Die Tagesschau berichtete:
Verkohlte Bäume und Sträucher, die Spuren von fast einer Woche Waldbrand im Osten Deutschlands. Von einem Ausnahmeereignis sprach der thüringische Ministerpräsident Vogt. Schließlich ist es der schlimmste Waldbrand seit mehr als 30 Jahren.
Eine Fahrt durch die Gurisch-Heide zeigt, wie ernst die Lage hier noch immer ist. Das Aufgebot der Retter ist massiv. Seit fast einer Woche brennt es im Norden Sachsens an der Grenze zu Brandenburg. Der Brandgeruch ist bis nach Berlin gezogen. Um die 140 Menschen hier mussten raus aus ihren Häusern. Ein Naturschutzgebiet mit seltenen Vogelarten betreten, größtenteils verboten. Denn bis Anfang der 90er Jahre war hier ein Truppenübungsplatz. Jetzt rollen wieder Panzer durch die Heide und ziehen Schneisen, um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern.
Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen sind besonders häufig von schweren Wald- und Vegetationsbränden betroffen. Waldbrände häufen sich aber in allen Flächenbundesländern. 2025 verbrannte so viel Vegetation wie noch nie in den 50 Jahren, seit die Daten erstmals gesammelt wurden. Im Februar, März und vor allem im Juli war es besonders schlimm. Insgesamt brannte es in Deutschland auf mehr als 5000 Hektar, eine Fläche so groß wie 7500 Fußballfelder. In allen Flächenländern gelten bereits 40% und mehr der Landesfläche als besonders von Vegetationsbränden bedroht. So steht es im Waldbrandrisikoindex. Über die aktuelle Gefahrenlage informiert der Deutsche Wetterdienst im Internet. Erderwärmung und Dürren hätten den Wald anfälliger gemacht, sagt Rupert Seidel. Er ist Professor für Ökosystemdynamik und Waldmanagement an der Technischen Universität München.
Also für Mitteleuropa haben wir in den letzten 30, 35 Jahren mehr als eine Verdoppelung der Waldschäden, also der Öffnungen im Kronenraum. Ein sehr einschneidendes Ereignis war die mehrjährige Dürre, die wir in den Jahren 2018, 2019 und dann punktuell auch noch 2020 hatten. Also 3 Jahre Dürreperiode hintereinander. Das hat einerseits schon mal zu einer sehr großen Mortalität in den Bäumen geführt, aber dann auch noch mal eine große Welle an Borkenkäferausbreitung und Schäden ausgelöst.
Bisher bekommt die Öffentlichkeit von den jährlich hunderten Wald- und Vegetationsbränden nur wenig mit. Doch das werde sich ändern, sagt Seidel. Denn extreme Waldbrandjahre würden künftig deutlich häufiger auftreten.
Das, was in der Vergangenheit ein extremes Waldbrandjahr war, also das, was nur in ganz, ganz extremen Fällen aufgetreten ist, das gibt es fast jedes Jahr zum Ende des Jahrhunderts. Wenn wir weiterhin auf einem sehr starken Klimawandelpfad uns befinden werden, kommt es zu einer Verdoppelung der Waldschäden in Europa. Große Triebfeder dieser Veränderung sind vor allen Dingen eine Zunahme in den Waldbrandschäden, die nicht mehr nur den mediterranen Raum betreffen, sondern zunehmend auch in gemäßigte Breiten Mitteleuropas, aber auch in Skandinavien zum Thema werden.
Der Forstwissenschaftler hat ein neuartiges Simulationsmodell mit einer Fülle von per Satellit gesammelten Daten entwickelt. Quasi einen digitalen Zwilling ganzer Waldgebiete. Damit kann er abschätzen, wie sich die Bemühung um den Klimaschutz auf den Wald von morgen auswirken würde.
Wir sehen aber auch, dass sich Borkenkäferschäden weiter verstärken werden im Klimawandel durch höhere Temperaturen. Das führt unter anderem dann auch dazu, dass wir eine Veränderung der Altersstruktur von Wäldern haben, mit jüngeren Wäldern zu rechnen und auch mit einer Abnahme von sehr alten Wäldern, die vor allen Dingen für die Artenvielfalt ja eine sehr wichtige Rolle spielen.
Zurück zur Feuerwehrübung bei Saarbrücken. Nur wenige Minuten sind vergangen, seit der Brandalarm per Telefon rausging. Jetzt piepst es bei Henning Schwarz. Er ist im saarländischen Umweltministerium für die Aufsicht über private und kommunale Wälder verantwortlich.
Was ist das für ein Piepser hier, den Sie haben?
Das ist jetzt der Piepser vom Einsatzleiter und jetzt wird die Feuerwehr alarmiert.
Da steht was jetzt?
Übung Feuerwehr von der Heid bei Burbach Waldgebiet, Waldbrand.
Okay, und das haben jetzt alle freiwilligen Feuerwehrleute und was in der Gegend, genau. Die werden jetzt damit alarmiert?
Die werden jetzt alarmiert und kommen dann hier ins Waldgebiet.
Und schon läuft Forstaufseher Schwarz zu seinem geländegängigen Auto.
Darf ich mit ihm mit? Das heißt, das soll so aussehen wie ein echter Einsatz?
Ja, es brenne auch schon Feuer jetzt dort unten, die wir angesteckt haben. Und jetzt zünden wir noch Rauchbomben.
Es qualmt gewaltig aus den Rauchbomben. Innerhalb von Minuten ist die Lichtung rund um den Burbach in Rauch gehüllt.
Und wir warten jetzt, dass wir die Martinshörner hören.
In diesem Moment kommt Gerhard Schneider mit seiner Frau vorbei. Zwei Wanderer. Wissen Sie, was zu tun ist, wenn es im Wald brennt?
Ja, wenn man Feuer sieht, die 112 anrufen.
Okay, und dann?
Und dann der Feuerwehr Bescheid sagen, wo es brennt.
Doch leider hat sein Handy keinen Empfang im Wald. Seine Frau Brigitte hat einen besseren Rat.
Rennen, dann nächste Straße und dann vielleicht warten, bis die Feuerwehr kommt. Und da sagen da oben, die Richtung, da brennt es.
Vorbildlich. An allen Parkplätzen stehen Schilder mit der Nummer des Rettungspunkts. Sie dienen dazu, dass sich Feuerwehr und Rettungskräfte schnell zurechtfinden können. Auch dies ist ein Ziel der Übung, diese Nummern bekannt zu machen. Viele Feuerwehren haben auf die erhöhte Waldbrandgefahr reagiert. In Ostdeutschland wurden zusätzliche Lastenhubschrauber geordert, die große Mengen Löschwasser transportieren können, und gepanzerte Roboter für die Arbeit in munitionsbelasteten Gebieten. In Bonn ist Philipp Knopf dafür zuständig, den Fuhrpark so zu planen, dass seine Kollegen auch längere Zeit in Feld und Wald ohne Unterstützung gegen Vegetationsbrände vorgehen können. Das hier ist sein nagelneues Dienstfahrzeug mit Allradantrieb.
In dem Fahrzeug sitzen wir normalerweise zu dritt oder zu viert, also der Zugführer. Wir haben hier einen Paramedic immer mit dabei, dass wir auch eine adäquate Erste Hilfe leisten können.
In einigen Löschfahrzeugen wurde spezielles Equipment nachgerüstet, um ohne Anschluss an einen Hydranten möglichst lange mit dem mitgebrachten Wasser auszukommen.
Wir nehmen in dem Vegetationsbrand meistens kleinere Schläuche mit einem geringeren Durchmesser. Und mit Strahlrohren, die so eine Wasserabgabe von ungefähr 100 Liter haben. Das heißt, das ist auch wichtig für den internationalen Einsatz, dass man so eine gewisse Wasserdisziplin wahrt. Weil wenn man halt irgendwo im Nirgendwo in Spanien steht, kann man nicht zum nächsten Hydranten fahren.
Der ist erstaunlich klein, das ist ja fast wie ein Gartenschlauch.
Ne? Genau, der ist fast wie ein Gartenschlauch. Der hat 25 mm Innendurchmesser. Aber dadurch kann man den halt auch einfach, wenn er wassergefüllt ist, hat so ein Schlauch auf 30 Meter ungefähr 15 Liter Wasser nur drin. Das heißt, den kann man sehr, sehr gut bewegen und ziehen.
In seinem Spind hat Philipp Knopf gleich drei verschiedene Einsatzanzüge. Der für Vegetationsbrände ist besonders leicht und gut belüftet. Und zwei Helme, je nach Einsatzszenario.
Hier zum Beispiel, das ist mein Waldbrandhelm. Weil man ja schon merkt, dass die Ausrüstung, wir mitnehmen, oder auch die Ausstattung, die ist ein bisschen besonders. Und das ist halt die Sachen, die wir in Spanien mit hatten.
Was macht den denn jetzt Kunststoff? Was macht den zum Waldbrandhelm? Und da oben steht der normale, ne?
Genau, das ist der normale. Den können Sie mal gerne in die Hand nehmen. Und wenn Sie jetzt den anderen nehmen, der ist ein bisschen leichter.
Okay, ja.
Wir haben hier, das sieht man ja oben, Lüftungsgitter. Wir haben hier eine Korbbrille, die also ganz, ganz dicht die Augen umschließt, dass da eben auch kein Rauch in die Augen und Ähnliches kommen kann. Aber der Waldbrandhelm ist halt schon dafür ausgelegt, dass er wirklich auch über Stunden aufgesetzt werden kann und man eben auch hohe körperliche Arbeit dabei, Temperaturen jenseits von 35 Grad mitmachen kann.
Das heißt, in so einem Waldbrand sind schon auch von Staub und Rauch und was ganz andere Belastungen als in einem Hausbrand, oder?
Da brennt ja anderes Material, deswegen haben wir da auch andere Zusammensetzungen. Was im Vegetationsbrand dazu kommt, ist natürlich, dass es meistens lange Einsätze sind, dass man in der Sonne ist, also zu Bedingungen, wo es halt einfach sehr heiß ist, sodass man da genau diesen schmalen Grat zwischen einer ordentlichen Schutzkleidung, die natürlich auch vor Funkenflug und alles schützt, hat.
Ja, ich dann halt nur hier oben erinnert, wenn man
das hier. Da steht der Einsatzleitwagen. Der sich jetzt quasi um die Koordination nicht nur der Wasserentnahme kümmert, sondern auch um der Brandbekämpfung, um Reservebildung, auch für andere Kräfte, falls wir nachwirkende Kräfte brauchen.
Im Saarland treffen jetzt Feuerwehrzüge aus vier verschiedenen Wachen der Umgebung ein. Schon Minuten später sprüht das erste Strahlrohr auf die vermeintlichen Brandnester. Mehr als ein Dutzend Feuerwehrautos drängen sich auf den engen Waldwegen. Dirigiert von Einsatzleiter Oliver Zemborski.
Wir haben vor Ort eine relativ starke Rauchentwicklung auf einer abgeholzten Fläche vorgefunden. Wir gehen jetzt vor Ort in die detaillierte Lagererkundung und bauen rückwärtig entsprechend Einsatzleitung und Wasserversorgung auf. Wir werden uns vom Weg vom Weg aus in den Hang rein entwickeln. Näheres kann ich gerade noch nicht abschätzen.
Alte, umgefallene Bäume versperren den Zugang. Der Einsatzleiter ordert vom Forstbetrieb einen Rückeschlepper und einen Bagger. Der erste Löschtrupp hat fast 2.500 Liter Wasser im Tank. Doch Feuerwehrmann Fabian Klaasen muss schon nach wenigen Minuten ans Sparen denken. Der Tank leert sich und im Wald gibt es keine Hydranten.
Ja, die Wasserbedingungen sind hier etwas erschwert. Wir haben hier unten am Teich eine Wasserquelle, da wird jetzt von dem Wasserförderzug Köllertal eine Wasserförderung aufgebaut über lange Wegstrecke. Und dann bekommen wir wieder Wasser.
Das Übungsfeuer mit den Rauchbomben ist eher übersichtlich. Alexander Held vom Europäischen Forstinstitut hat in Südeuropa schon ganz andere Waldbrände erlebt. Brände, die so heiß waren, dass sie außer Kontrolle gerieten.
Wenn ein Feuer jenseits der Kontrollschwelle brennt, ist die Energiefreisetzung so hoch, da tut man sich sehr, sehr schwer, genügend Löschmittel überhaupt hinzubringen zum Einsatzort, egal ob aus der Luft oder am Boden, um überhaupt einen Effekt zu haben.
Größere Waldbrände lassen sich kaum noch löschen, aber sie können besser gemanagt werden. Das ist seine Botschaft. Der Forstwissenschaftler arbeitet an einer Professionalisierung und Vernetzung der Waldbrandbekämpfung und Risikominimierung in Europa und ist in verschiedenen Ländern als Berater für Waldbrandmanagement unterwegs. Er kritisiert, dass die Brandbekämpfung in Deutschland in behördlichen Strukturen organisiert und wenig flexibel ist. Auch die Waldbrandübungen bildeten nicht ausreichend ab, wie sich Feuer entwickeln.
Wie sieht eine Waldbrandübung üblicherweise aus in Deutschland? Das ist vielleicht noch ein Stoppelacker, der brennt. Und ansonsten ist es ein Reisighaufen und dann wird Wassertransport geübt. Also ich formuliere das jetzt etwas überspitzt. Die Möglichkeit an einem echten Feuer, was sich praktisch im Gelände bewegt und sich verändert, im Tagesverlauf anders wird, zu üben, die Möglichkeiten sind äußerst beschränkt natürlich.
Auch Alexander Held setzt auf Waldumbau. Allerdings auf einen, der sich kurzfristiger realisieren lässt. Er schlägt vor, die Wälder in Zonen zu separieren und dazwischen Brandschneisen zu schaffen, in denen sich Retter schnell und gefahrlos bewegen und die Feuer kontrollieren können.
Also grundsätzlich anderer Ansatz für die Prävention, nicht Feuer verhindern, sondern dafür sorgen, dass Feuer innerhalb der Kontrollschwelle brennt. Also diese resilientere Landschaft, die durchaus brennt, aber eben nicht mehr Katastrophenfeuer jedes Mal.
Im Gerätehaus der Feuerwehr Bonn sind die Spezialfahrzeuge immer abfahrbereit. Die Bonner haben 2019 die Führung des europäischen Waldbrandmoduls in Deutschland übernommen. So heißt das Katastrophenschutzverfahren der EU. In Bonn ist man jederzeit bereit, anderen Ländern zu Hilfe zu kommen. So wie im Spätsommer 2025 Spanien. Erinnert sich Philipp Knopf.
Wir haben die erste Videokonferenz mit den Führungskräften, ich glaube, um 5:30 gemacht auf den Sonntag, um zu gucken. Das war auf der einen Seite gut, weil um die Uhrzeit, wir haben auch viele ehrenamtliche Einsatzkräfte, die mit uns fahren, die waren natürlich zu Hause. Schwierig ist das natürlich, wenn es da um Abstimmung mit dem Arbeitgeber und sowas alles geht. Das ist natürlich an so einem Sonntag ein bisschen schwierig, aber wir sind dann auch an dem Sonntag tatsächlich mittags losgefahren und das hat also immer irgendwie funktioniert, dass man genau diese Sachen machen kann.
Mit 65 Einsatzkräften und 20 Feuerwehrautos machte sich die Kolonne über Frankreich auf die fast 2000 Kilometer lange Reise mit mehreren Zwischenübernachtungen. Dazu gehörten Löschfahrzeuge, die 3000 Liter Wasser bunkern können, genauso wie Materialwagen für Feldbetten oder eine mobile Küche.
Wir waren am Anfang in der Region Extremadura eingesetzt und das sind natürlich schon so Szenarien, die ich aus Deutschland oder als kommunale Feuerwehr so nicht kenne. Also wenn so ein Waldbrand eine Ausdehnung über 25 Kilometer hat und irgendwie schon seit 5 Tagen brennt, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und da hatten wir die Aufgabe, dass wir Nachlöscharbeiten machen sollten. Also es geht ja immer darum, dass wenn der Wind nochmal dreht oder wenn die Bedingungen sich ändern, dass nicht irgendwo noch ein verstecktes Glutnest ist und gerade an der Grenze zwischen dem Verbrannten und dem noch nicht Verbrannten dann halt ein neuer Waldbrand entsteht.
Auch wenn sie nicht direkt am Brandherd eingesetzt waren. Vor Ort bekamen die Feuerwehrleute aus Bonn die gesamte Tragik der Anwohner hautnah mit, so Knopf. Zudem war der Einsatz extrem anstrengend und keiner hat Überstunden gezählt.
Da hatten wir vereinzelt Höhendifferenzen von mehreren hundert Metern. Wir standen da halt in so einem Südhang, genau in der Sonne drin, mussten dann da über diesen, ich sag mal, staubigen Boden da entlang diese ganzen körperlichen Arbeiten machen. Deswegen, das ist auf jeden Fall schon beeindruckend und auch zu greifen, dass da 20 Kilometer entfernt dieses gleiche Feuer immer noch irgendwie aktiv ist. Oder es ist schon beeindruckend und sind eben auch so Erfahrungen, die wir aus diesen Einsätzen mitnehmen können.
Trotz der harten Einsatzbedingungen und der meist sehr einfachen Unterkünfte und anstrengenden Einsatzfahrten sind Philipp Knopf und die vielen freiwilligen Feuerwehrleute aber bei solchen europäischen Waldbrandeinsätzen gerne dabei. Denn sie bekommen auch viel zurück.
Da war da eine Tankstelle, wo wir halt am Abend die Fahrzeuge tanken konnten. Und da haben da wirklich mit einer Engelsgeduld 2 spanische Damen gestanden. Und dann bin ich halt einfach nur hingegangen, habe gesagt, Mensch, danke, dass ihr uns so schön helft. Wir waren den ganzen Tag unterwegs und dir eine Flasche Wasser in die Hand drückt und irgendwie das Auto tankt. Und da hat die fast Tränen in die Augen gekriegt und hat gesagt, nee, danke, dass ihr da seid, weil das ist unser Haus, unser Dorf, was hier irgendwie gefährdet ist. Und ihr seid so weit gefahren, um uns zu helfen. Da sind so ganz viele kleine Geschichten, wenn man abends mal irgendwie sich die Beine vertreten wollte und irgendwie so durchs Dorf gegangen ist, dann haben die Leute, die da saßen, auf einmal applaudiert. Und da hat man sich wirklich sehr gut und warm willkommen gefühlt.
Und dann können da gleich Drohnen in die Luft. Wir haben noch vorne relativ stark die Rauchentwicklung, dass er MO-Lagebild von oben macht.
Perfekt, danke.
Bei der Waldbrandübung in der Nähe von Saarbrücken startet jetzt eine Drohne. Sie ist etwa so groß wie ein Kinderwagen. An der Unterseite sind zahlreiche Sensoren und Kameras montiert. Schon nach wenigen Sekunden fliegt sie über den Brandherd und liefert per Funk einen Überblick über die Ausbreitung des Übungsfeuers direkt auf die Monitore im 100 Meter entfernten Leitfahrzeug. Die neue Wärmebildkamera ist eine entscheidende Hilfe. Mit ihr können nicht nur Glutnester, sondern auch Personen im Wald aufgespürt werden, betont Lukas Leinenbach von der Feuerwehr Völklingen.
Wir können hier eine Perspektive einnehmen, die in der Feuerwehr vor ein paar Jahren unmöglich war, wofür man teure Helikopter gebraucht hat, ist heute mit einer Drohne in wenigen Augenblicken von der Feuerwehr selbst zu stellen.
Erstmals wird eine neue Kartensoftware getestet. Mit ihr kann der Einsatzleiter in Minuten alles planen: Schlauchlängen, Pumpendruck und Wassermengen. Sie wird vom Land erstellt und ersetzt künftig die unterschiedlichen Systeme der Kommunen, so Björn Dege vom Landesamt für Vermessung und Geologie.
Das Problem ist halt insbesondere, wenn man so Lagen hat wie hier, wo es in den Wald geht, geht es halt auch um Befahrbarkeit von Waldwegen und das ist alles mit Geodaten. Also es gibt Daten zu, wie groß ein LKW, wie schwer dürfen die sein, um die Waldwege zu befahren. Schlimmstenfalls fährt man sich halt gerade mit so einem großen Löschfahrzeug irgendwo fest, das kommt nicht weiter, dann hat man den ganzen Einsatz blockiert. Dass man diese Daten verfügbar macht, dass man sich auch vor Ort nochmal einen Überblick verschaffen kann und planen kann, wie kann ich denn jetzt meine Einheiten schicken. Und da kann man zum Beispiel auch ermitteln lassen, wie viele Einwohner gegebenenfalls im schlimmsten Fall evakuiert werden müssten oder auch welche Einrichtungen betroffen sind.
Das Saarland hat viele Wälder und einige grenzen direkt an Frankreich und Luxemburg. Bei gemeinsamen Löscheinsätzen gab es früher auch technische Probleme, erinnert sich Saarlands Innenminister Reinhold Joost, der sich persönlich die Großübung anschaut.
Das größte Problem, das wir bisher hatten, das waren die Kupplungsstücke, die nicht zueinander gepasst haben. Da haben wir es geschafft, dass es dort Adapterstücke gibt, die aufeinander passen. Und wir haben auch regelmäßige gemeinsame Übungen mit den französischen Kameradinnen und Kameraden, aber auch mit Luxemburg. Es gibt mit Frankreich auch ein entsprechendes Abkommen.
Nach 90 Minuten ist der Rauch verlöscht, wie es heißt. Die Waldbrandübung mit 70 Feuerwehrleuten in Zusammenarbeit mit einem halben Dutzend Forstarbeitern im Westen des Saarlands war erfolgreich, urteilt Forstwirt René Fontaine.
Nee, der Forst ist nicht verbrannt. Letztendlich hat uns auch das Wetter ein bisschen unter die Arme gegriffen. Aber die Feuerwehr hat sehr gute Arbeit geleistet. Also wir sind, glaube ich, recht gut gerüstet, wenn es wirklich zum Waldbrand kommen sollte.
Und dazu wird es kommen. So viel ist sicher. Damit so ein Brand dann nicht außer Kontrolle gerät, kommt es auf die Feuerwehr an. Und auf das Waldmanagement. Auch Waldforscher Rupert Seidel empfiehlt, den Wald umzubauen. Also mehr hitzeresistente Baumarten in einer gut abgestimmten Durchmischung.
Wir haben wenige bis keine Baumarten, die jetzt sehr gut mit Feuer umgehen können. Das ist ja bei uns anders als im mediterranen Raum zum Beispiel. Darum könnte es sein, und es gibt erste Studien, die darauf hinweisen, dass wenn solche Brände bei uns stattfinden, die ökologischen Auswirkungen bei uns deutlich stärker und negativer sein könnten.
Es geht also um Bäume, die, so wie in Südeuropa, lange Dürren und sogar kürzere Feuer vertragen. Und nach einem Feuer dazu beitragen, die Flächen zu regenerieren.
Der Waldumbau ist eine sehr wichtige Maßnahme, die wir da ergreifen können, um diesen klimawandelgetriebenen Waldschäden etwas entgegenzusetzen. Zum einen, weil der Waldumbau den Wald bunter, diverser, strukturreicher macht. Und wir aus ganz vielen anderen Studien wissen, dass solche strukturreichen und artenreichen Wälder auch besser mit Waldschäden umgehen können und sich auch schneller nach diesen Waldschäden wieder erholen können. Zu beachten ist aber, dass diese Waldbewirtschaftungsmaßnahmen eine sehr lange Vorlaufzeit haben, bis die wirklich wirksam werden. Also wir müssen jetzt den Waldumbau starten, dass wir in einigen Jahrzehnten, dann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, auch wirklich einen Effekt sehen.
Europa hat, von Nord bis Süd und Ost bis West, sehr unterschiedliche Klimazonen und Baumarten in den Wäldern. Beim nötigen Umbau können die europäischen Länder deshalb viel voneinander lernen. Davon ist Silvio Schüler überzeugt. Er arbeitet am Österreichischen Forschungszentrum für Wald, kurz BFW. Und er möchte zunächst eine überraschende Beobachtung mitteilen. So viel Wald wie heute gab es in den letzten 100 Jahren nicht mehr in Europa.
Seit den 1940er Jahren ist in ganz Europa immer mehr Wald zugewachsen. Gleichzeitig wurden natürlich in den 1950er und 60er Jahren sehr oft Reinbestände, Monokulturen aufgeforstet, die in den letzten Jahren zunehmend Probleme verursacht haben.
In der Vergangenheit war es eine gute Praxis, das Saat- und Pflanzgut aus der Region zu nehmen, weil man dachte, das lokale Saatgut sei am besten an die lokalen Bedingungen angepasst.
Jetzt verändern sich aber die Bedingungen so schnell und so stark, dass diese Regel einfach nicht mehr gilt. Das heißt, diese Anpassung, die ich früher hatte, stimmt einfach nicht mehr.
Am Wiener Forschungszentrum hat der Biologe mit seinem Team eine Software entwickelt, die den Waldeigentümern beim Umbau helfen soll. Dieses Planungstool heißt Seed for Forest. Dafür wurden umfangreiche Datenbanken zu den örtlichen Klimabedingungen in ganz Europa mit den spezifischen Qualitäten von 38 europäischen Baumarten kombiniert. Waldbesitzer sollen so leicht verständliche Empfehlungen für die Saat- und Pflanzgutverwendung auf ihren Waldflächen erhalten.
Wir mit unserem Tool, wir greifen jetzt auf ganz, ganz große Datenbasis an Versuchsflächen zurück, die europaweit schon getestet haben, welches Saat- und Pflanzgut am besten ist. Und wir können dann aufzeigen, wo könnte man dieses Saatgut herbekommen, um das bei einer Aufforstung in Zukunft zu berücksichtigen.
Unsere Wälder sind dem Feuer nicht schutzlos ausgeliefert. Gut ausgerüstete und trainierte Feuerwehren können Brände mit neuer Technik früher erkennen und besser eindämmen. Waldbesitzer können ihre Wälder mit Schneisen und der Aufforstung feuerresistenter Baumarten schützen. Und auch Anwohner und Besucher der Wälder können ihren Teil beitragen. Denn die allermeisten Waldbrände in Deutschland werden von Menschen verursacht. Fahrlässig oder vorsätzlich. Das Wissen. Waldbrände verhindern. Feuerresistente Baumarten und neue Technik. Von Kai Rüßberg. Sprecherin Paula Scheschonka. Redaktion Dirk Asendorf. Regie Andrea Leclerc. Und jetzt noch ein Hörtipp. Es gibt viele Gründe, Wälder zu schützen. Sie sorgen für Artenvielfalt, speichern CO2, filtern Trinkwasser, kühlen Städte und stärken unsere Gesundheit. Doch ökonomisch zählt meist nur das Holz. Bekämen die anderen Leistungen auch einen Wert, würden die Wälder besser geschützt. Darum geht es in einer weiteren Folge von Das Wissen. Der Titel? Mehr als Holz. Welchen Wert der Wald hat. In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Das Wissen. Vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.